Die bayerische Staatsregierung plant recht überraschend eine neue Änderung des heiß umkämpften Polizeiaufgabengesetzes. Sie hat nämlich Ende Juni einen Änderungsantrag für einen neuen Artikel 60a eingebracht. Dieser Änderungsantrag, ja, der kam ja doch so ein bisschen durch die Hintertüre und sehr rasch. Und das macht Sie ja auch misstrauisch. Wie lief das denn überhaupt ab?
Ja, das war wohl für alle sehr überraschend. Am Vorabend der Beratung des sogenannten Reparaturgesetzes, also des umfangreichen Gesetzentwurfs der Staatsregierung zur Einarbeitung der Vorschläge der PRG-Kommission. Am Vorabend dieser Abstimmung tauchte auf einmal dieser Änderungsantrag auf, etwa um 19 Uhr, und am nächsten Morgen um 9 Uhr sollte darüber im Innenausschuss beraten werden. Das ist natürlich ein Timing, das eine substanzielle Auseinandersetzung mit so einer Änderung im Grunde genommen von vornherein unmöglich macht. Und also ich finde das sehr unglücklich, um nicht zu sagen auch zu einem gewissen Grad unseriös, weil dadurch parlamentarische Mechanismen wie die Sachverständigenanhörung ja eigentlich unterlaufen werden.
Das wurde dann ja auch gleich mal angenommen am nächsten Tag. Wie das Ganze weitergeht, dazu kommen wir gleich später noch. Aber gehen wir doch erstmal ein bisschen auf das Inhaltliche ein. Besonders in der Kritik ist ja die Zuverlässigkeitsüberprüfung darin. Ein entscheidender Passus, den zitiere ich jetzt hier gerade mal, der lautet nämlich: Bei Anlässen, die mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden sind, kann die Polizei personenbezogene Daten einer Person mit deren schriftlicher oder elektronischer Zustimmung bei öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen erheben, übermitteln und anderweitig verarbeiten, soweit dies im Hinblick auf den Anlass und die Tätigkeit der betroffenen Person erforderlich und angemessen ist. Ja, das ist ein Passus in diesem Änderungsantrag. Was ist Ihre Kritik daran?
Ja, wie Sie gerade zitiert haben, das ist ja ein ganz entscheidender Passus, der aber nur den Anlass regelt, zu dem sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfungen stattfinden können. Was eben dieser neue Artikel 60a überhaupt nicht regelt, das ist der Kreis der betroffenen Personen und auch der Umfang der Daten und der Zugriff auf welche Datenbanken in diesem Zusammenhang zulässig sein soll. Also wenn man sich das aus einer etwas breiteren Perspektive anschaut, dann sind solche Zuverlässigkeitsüberprüfungen, gehören schon seit geraumer Zeit zur Vollzugspraxis der Polizei. Hochgekocht ist das erstmals im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Da wurden ungefähr 150.000 Personen deutschlandweit zuverlässigkeitsüberprüft. Und die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben daraufhin angemahnt, wir brauchen eine spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage hierfür. Das kann man nicht einfach so machen. Also seit ungefähr 15 Jahren ist das also ein Thema und wird eine solche Ermächtigungsgrundlage gefordert, was auch noch einmal illustriert, dass dieses Timing, das wir vorhin angesprochen haben, auch völlig unnötig gewesen ist. Man hätte das also durchaus von langer Hand vorbereiten können. Und nun hat es in verschiedenen Bundesländern mittlerweile einige Regelungen dazu gegeben. Wenn Sie sich die ansehen, dann stellen Sie fest, dass die sehr heterogen ausfallen, sehr unterschiedlich. In manchen Bundesländern wie Berlin, Sachsen oder Thüringen, da darf nur die Polizeidaten, die bei ihr ohnehin vorhanden sind, an Veranstalter übermitteln. In anderen Ländern darf sie auch aus anderen Datenbanken Daten erheben, aber diese Datenbanken sind dann explizit genannt. Also die umfangreichste Vorschrift findet sich insoweit in Rheinland-Pfalz, das dortige Paragraphen 67, 68 des Polizeigesetzes. Ja, also man hätte sich daran durchaus orientieren können und hätte eben regeln können, erstens, welche Personen sind konkret betroffen und um welche Art von Datenaustausch geht es. Das hat die Fraktion CSU Freie Wähler mit ihrem Änderungsantrag eben nicht gemacht.
Ja, Sie und viele andere kritisieren ja, dass jetzt einfach ganz normale Zuschauende von zum Beispiel Fußballspielen oder auch Konzertbesucherinnen und Besucher da jetzt durchleuchtet werden können. Jetzt ist aus der CSU ja durchaus zu hören, nee, das stimmt doch alles gar nicht. Schließlich sollen es ja nur um Menschen mit besonderer Zugangsberechtigung gehen. Also nicht normale Konzertbesucher, sondern etwa ja Mitarbeiter im Backstage-Bereich oder Dienstleister bei Veranstaltungen.
Ja, dieser Einwand, der ist mir bekannt. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die CSU selbst nicht ganz einig ist, welche Personenkreise eigentlich betroffen sind. Also in dem Beitrag in der Süddeutschen Zeitung, da hatte der innenpolitische Sprecher der CSU, Herr Lendner, ja ausdrücklich davon gesprochen, dass auch Personen zum Beispiel, die Zugang zu einem Backstage-Bereich haben, betroffen sein können. Also das sind nun mit Sicherheit Besucherinnen oder Besucher. Der Norm selbst kann ich eine solche Beschränkung oder eben den Ausschluss von Besucherinnen und Besuchern nicht entnehmen. Es wird von dem Minister Herrmann daran festgemacht, dass hier der Begriff der Tätigkeit genannt ist, aber das ist eben ein sehr umfassender Begriff. Tätigkeit, das kann alles Mögliche sein. Das kann auch die Tätigkeit eines Fanbetreuers sein. Das kann die Tätigkeit von Sanitätshelfern sein. Man kann sogar das Zuhören oder Zuschauen als eine Tätigkeit begreifen. Also wenn man das entsprechend ausschließen möchte, dann soll man es auch so regeln. Im Übrigen sieht ja Artikel 60a verschiedene Fallgruppen noch vor und da ist eine dabei, die mir besonders aufgefallen ist. Das ist also in dem Absatz 1 Nummer 5, da heißt es nämlich, solche Zuverlässigkeitsüberprüfungen dürfen auch zu Zwecken des Personen- und Objektschutzes durchgeführt werden. Da haben wir nun überhaupt keine Begrenzung auf irgendeinen Personenkreis, sondern eben auf den Zweck des Personen- und Objektschutzes. Man hätte ja auch schreiben können, für Personen- und Objektschützer. Das hat man aber nicht getan. Und ich denke mal, das ist kein Zufall. Wenn Sie ein bisschen in der Vergangenheit graben und sich die Berichte des Landesbeauftragten für den Datenschutz ansehen, dann kann man auch feststellen, dass in der Vergangenheit tatsächlich auch Besucherinnen und Besucher überprüft wurden. Also das ist ja auch der Grund dafür gewesen, warum dann eine Regelung, eine spezialgesetzliche Regelung gefordert wurde.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, ja, diese Formulierungen, die sind sehr vage und schwammig und das macht eine breite Anwendung möglich und das ist auch noch bewusst so gemacht?
Es macht mich zumindest misstrauisch, dass diese Regelung, die von langer Hand hätte vorbereitet werden können, ja, sozusagen über Nacht eingeführt werden sollte. Vielleicht mit dem Hintergedanken, dass man davon gar nicht so richtig Kenntnis genommen hat. Es ist eine komplexe Thematik, die einer intensiven fachlichen Auseinandersetzung bedarf. Und gut, im Bayerischen Innenministerium, da sitzen mit die besten Juristen Bayerns. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass bei einem Gesetzgebungsverfahren, bei dem im Grunde genommen jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, weil man auch weiß, dass das später dann verfassungsgerichtlich überprüft wird oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das ein Zufall ist, wenn man zu einem so prekären Thema eine so unpräzise Norm schafft.
Sie sprachen ja im Interview mit der Süddeutschen Zeitung davon, dass es ein Einfallstor sein könne, jetzt dieser Änderungsantrag, das unter dem Stichwort Social Crediting bekannt ist. Was genau meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit, dass Personen, die an Veranstaltungen teilnehmen möchten, die als mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden von der Polizei eingestuft werden, die müssen dann eben ihre Zustimmung abgeben, sich einer solchen Zuverlässigkeitsüberprüfung zu unterziehen. Und nachdem diese Norm keine Begrenzung irgendeiner Art auf bestimmte Datenerhebungen vorsieht, kann auf diese Art und Weise durch die Polizei ein großer Datenbestand geschaffen werden. Die Regelung sieht ja auch keine Löschungsfristen oder Höchstspeicherdauern vor. Ja, also das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich damit verbinde und weswegen ich das als ein Einfallstor bezeichnet habe. Das ist sicher etwas, was niemand von uns möchte und dem muss man eben auch von Anfang an wehren. Dass das auch zahlenmäßig keine Lappalie ist, das wurde unter anderem auch deutlich in der Anhörung im Innenausschuss, als eine Vertreterin des Innenministeriums gesagt hat, dass diese Norm im Grunde genommen schon einmal getestet wurde, nämlich im Zusammenhang mit dem UEFA-Cup-Finale 2020 und da wurden 19.000 Personen überprüft. Also das ist keine Kleinigkeit. Und die Zahl der überprüften Personen bei der Fußball-WM 2006, 150.000, das veranschaulicht ja alles, dass wir hier von Datensammlungen in einem großen Stil reden.
Vor so einer möglichen Zuverlässigkeitsüberprüfung, über die wir hier ja sprechen, soll laut diesem Änderungsantrag ja noch eine sogenannte Gefährdungsanalyse erhoben werden. Wie soll das denn ablaufen und haben Sie daran auch Kritik?
Mir ist nicht bekannt, nach welchen internen Verfahren der Polizei die Gefährdungsanalyse ablaufen soll. Und das ist auch ein Teil der Kritik an einer solchen Norm. Denn im Grunde genommen müssen doch die Rahmenbedingungen für solche Datenerhebungen durch den Gesetzgeber festgelegt werden und nicht durch die Exekutive, die sich dann hinter blumigen Formulierungen wie Gefährdungsanalyse oder Zuverlässigkeitsüberprüfung, was ja gar nichts eigentlich mit Zuverlässigkeit zu tun hat, sondern vielmehr mit Sicherheitsrisiken versteckt.
Jetzt ist ja dieser Änderungsantrag und mit dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung, das ist ja jetzt nur ein Teil. Die Kritik am Polizeiaufgabengesetz, an dem neuen Bayerischen, die gibt es ja insgesamt. Können Sie uns da vielleicht doch noch mal ein bisschen einordnen, wie weit die Befugnisse jetzt ausgeweitet werden von der bayerischen Polizei?
Ja, sehr gerne. Also auch um die Aufregung, um diese Zuverlässigkeitsüberprüfung richtig einzuordnen, muss man die Entwicklung des bayerischen Polizeirechts in den vergangenen Jahren in den Blick nehmen. Wir hatten ja 2017 das sogenannte Gefährderüberwachungsgesetz. Mit dem wurde unter anderem dieser neue polizeirechtliche Begriff der drohenden Gefahr geschaffen. Das bedeutet unter dem Strich, dass der Tätigkeitsbereich der Polizei weit in den der Nachrichtendienste hinein in das Gefahrenvorfeld vorverlagert wurde. Außerdem wurden mit dem damaligen Gesetz auch weitreichende neue Befugnisse geschaffen, wie zum Beispiel die so in den Medien konnotierte Unendlichkeitshaft, also eine unbegrenzte Gewahrsamnahme. Mittlerweile wurde das wieder korrigiert und soll mit dem aktuellen Reparaturgesetz auf maximal 2 Monate beschränkt werden. Aber auch das ist noch unheimlich lang. Ja. Das geht weit über das hinaus, was in anderen Bundesländern zulässig und üblich ist. Und dann hatten wir 2018 das PAG-Neuordnungsgesetz, mit dem zahlreiche neue polizeiliche Befugnisse geschaffen wurden, beispielsweise der Zugriff auch auf informationstechnische Systeme, sogar mit der Erlaubnis, solche Systeme zu manipulieren, der Einsatz von Drohnen und bestehende Befugnisse wurden auf das Gefahrenvorfeld ausgeweitet. Also der Begriff der drohenden Gefahr wurde dann darauf bezogen. Und dagegen hat sich ja dann ein sehr starker öffentlicher Widerstand gerichtet. Die Staatsregierung hat versucht, die öffentliche Erregung etwas einzufangen, indem sie die PAG-Kommission ins Leben gerufen hat, die dann auch Kritik an einigen Normen geübt hat. Und mit dem aktuellen Gesetzgebungsvorhaben sollte eigentlich dieser Kritik Rechnung getragen werden. Dass jetzt auf den letzten Metern wieder eine neue, sehr weitreichende Befugnis dazukommt, das führt eigentlich dieses Bemühen um etwas mehr Einhegung der zuvor sehr weitreichend ausgestalteten Befugnisse ad absurdum.
Diesen entsprechenden neuen Artikel 60a, über den wir hier sprechen, den hat ja der Innenausschuss des Bayerischen Landtags Ende Juni schon mit den Stimmen von CSU und den Freien Wählern angenommen. Gibt es jetzt überhaupt noch die Möglichkeit, das wieder zu verändern oder das ganz rauszunehmen?
Gut, die Möglichkeit gibt es natürlich grundsätzlich schon. Es hat heute Vormittag eine weitere Abstimmung über die Änderungsanträge im Innenausschuss stattgefunden. Mir ist das Ergebnis nicht bekannt. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Änderungsantrag von Freien Wählern und CSU angenommen wurde. Ein anderer Änderungsantrag wurde von der Fraktion der SPD vorgelegt. Es handelt sich da um eine sehr umfangreiche alternative Regelung in einem eigenen Unterabschnitt, der mit rechtswissenschaftlicher Hilfe auch meines Erachtens sehr rechtsstaatskonform ausgestaltet wurde. Da wurde also genau gesagt in diesem alternativen Änderungsantrag, welche Personen sind betroffen, nämlich solche, die im Aufgabenbereich der Polizei tätig sind, also Eigenschutz der Polizei, Ordner sind betroffen. Es wurde genau definiert, was unter einem privilegierten Zutritt zu verstehen ist, ein weiterer so unbestimmter Rechtsbegriff. Es wurde der Zweck der Zuverlässigkeitsüberprüfung dort festgelegt und auch die Art der zu verarbeitenden Daten, die Einbindung des Datenschutzbeauftragten. Also man kann das auch in der Kürze der Zeit machen. Dieser Änderungsantrag wurde erst vorgestern von dem rechtspolitischen Sprecher der SPD, Horst Arnold, in einer Pressekonferenz vorgestellt. Ich gehe aber davon aus, dass der natürlich abgelehnt wurde. So sind nun mal die parlamentarischen Mechanismen. Der nächste Schritt ist nun, dass das Plenum über das ganze Gesetzgebungsvorhaben und auch die Änderungsanträge entscheidet. Ich würde mir persönlich wünschen, dass sich auch die Fraktion von CSU und Freie Wähler den SPD-Änderungsantrag zum Vorbild nehmen. Die könnten dem ja auch zustimmen und ihren eigenen Änderungsantrag verwerfen. Dann hätten wir in Bayern auch eine rechtsstaatlich ausgestaltete Regelung der Zuverlässigkeitsüberprüfung, für die es ja auch grundsätzlich einen plausiblen Anlass gibt.
Aber sehr wahrscheinlich ist das ja nicht, oder?
Das ist höchst unwahrscheinlich. So sind nun mal die parlamentarischen Mechanismen. Was sich späterhin noch anschließen könnte, ist natürlich, dass wieder gerichtlicher Rechtsschutz gegen solche Überprüfungen ergriffen wird. Davon werden ja Personen konkret betroffen, die ihre allgemeine Handlungsfreiheit ausüben wollen, ihre Berufsfreiheit wahrnehmen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das den Weg zu den Gerichten findet und dann vielleicht auch zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof oder zum Bundesverfassungsgericht. Und das wäre dann wieder ein Anlass für eine erneute Reparaturgesetzgebung, um auch in diesem Bereich eine rechtsstaatlich ausgestaltete Regelung zu schaffen.
Und eine Verfassungsklage gegen eben diese Änderung des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern, die läuft ja sowieso noch, oder?
Ja, also es laufen zahlreiche Klagen, sowohl sogenannte Meinungsverschiedenheiten als auch Popularklagen zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof, als auch Verfassungsbeschwerden und sogar ein Antrag auf abstrakte Normenkontrolle zum Bundesverfassungsgericht. Also letzteres ist das wohl umfassendste Überprüfungsverfahren. Wie lange das allerdings dauern wird, bis wir da ein Ergebnis haben, das lässt sich ganz schwer prognostizieren, weil es sich eben um sehr, sehr umfangreiche Änderungen handelt, die 2017 mit dem Gefährderüberwachungsgesetz und dann 2018 mit dem PAG-Neuordnungsgesetz eingeführt wurden. Mit diesen beiden Gesetzen hat ja die bayerische Polizei unter dem Strich mehr und weitreichendere Befugnisse zur allgemeinen Polizeiarbeit erhalten, als das Bundeskriminalamt sie zur Terrorbekämpfung hat. Und da wird das Bundesverfassungsgericht sicher genau hinschauen. Also ich denke, man muss schon davon ausgehen, dass da noch einige Jahre ins Land gehen, bis ein Ergebnis vorliegen wird.